Willkommen zu Deep Dive. In diesem Format der MIT Technology Review geht es fachlich in die Tiefe. Ein Thema, ausführlich behandelt mit einer Expertin oder einem Experten, interviewt von Redakteurinnen und Redakteuren, damit sie danach wirklich Bescheid wissen und verstehen, worum es geht. Viel Spaß beim Hören.
Hallo und herzlich willkommen zum Deep Dive der MIT Technology Review. Mein Name ist Andrea Hoferichter und ich möchte mit einer Expertin heute tiefer eintauchen in das Thema seltene Erkrankungen. Das Thema ist auch Teil der Titelstrecke in unserem aktuellen Heft unter der Überschrift Heart Problems. Es geht also um gesellschaftlich besonders brennende Themen. Und die seltenen Erkrankungen, die zählen tatsächlich dazu, weil die gar nicht mal so selten sind, wie man gemeinhin vielleicht denken mag. Also weltweit sind mehrere hundert Millionen Menschen betroffen und auch in Deutschland einige Millionen. Und nur die wenigsten können dann von einer wirksamen Therapie profitieren. Das ist ein großes Problem. Warum das so ist und was das für Betroffene bedeutet und wie sich die Lage vielleicht verbessern könnte, darüber möchte ich jetzt mit Dr. Christine Mundlos sprechen. Sie ist Medizinerin, lebt bei Berlin und arbeitet seit 2008 als ärztliche Lotsin für die Allianz chronischer seltener Erkrankungen, kurz ACCSE. Sie arbeitet an der Schnittstelle zwischen Medizin und Forschung und sie ist stellvertretende Geschäftsführerin und Leiterin der ACCSE Beratung und des Wissensnetzwerks. Herzlich willkommen, Frau Dr. Mundlos.
Guten Tag, Frau Hoferichter. Freue mich sehr, dass ich eingeladen bin heute.
Wir können ja mal mit den Grundlagen starten. Was ist denn eigentlich eine seltene Erkrankung? Wie ist das definiert?
Also, wir haben eine europäische Definition und diese europäische Definition besagt, dass wir von einer seltenen Erkrankung sprechen, wenn es nicht mehr Betroffene gibt als 5 auf 10.000 in der Bevölkerung. Die seltenen Erkrankungen zeichnen sich auch dadurch aus, dass sie natürlich selten und ultraselten sein können. Das heißt, wir haben teilweise bei manchen dieser ultraseltenen Erkrankungen wirklich nur eine Handvoll von Patienten weltweit. Während es unter den ansonsten sogenannten seltenen Erkrankungen natürlich auch schon Erkrankungen gibt, die zu den häufigen seltenen gehören, was insbesondere daran liegt, dass die Überlebenschancen der Patientinnen und Patienten in den letzten Jahren besser geworden sind durch bessere Diagnostik und dann auch, wenn es sie gibt, passende Therapien oder zumindest Therapien, die den Verlauf der Erkrankung beeinflussen können.
Ah ja, da können wir später nochmal gucken, was sich da alles getan hat in den letzten Jahren. Mich würde nochmal interessieren, ich habe gelesen, also das sind um die 8000 verschiedene Erkrankungen, die kann man natürlich gar nicht einzeln aufzählen, aber kann man sie irgendwie gruppieren, zusammenfassen? Um was geht es da eigentlich?
Also die Zahl ist steigend, was auch an der verbesserten Diagnostik liegt. Also vor ein paar Jahren, als ich angefangen habe bei der ACCSE, waren es noch so 6000 Erkrankungen. Zwischenzeitlich wirklich wegen der Fortschritt, also der einfach verbesserten, insbesondere genetischen Diagnostik, wächst die Zahl stetig. Und es kann, diese Erkrankungen können alle Organsysteme betreffen. Sie sind in der Regel schwere Erkrankungen, die dann auch fortschreiten im Leben. Und das macht sie halt so schwierig zu diagnostizieren, weil es komplexe Erkrankungen sind. Und man damit sozusagen das Thema mit gruppieren, kann man natürlich in Oberthemen machen. Dann man sagt, es sind vorwiegend Erkrankungen, die sich im neurologischen Bereich abspielen oder die sich im Knochen abspielen oder die sich im gastrointestinalen Bereich abspielen. Aber sehr häufig haben diese Patienten einfach übergreifende Symptomatiken, die sich nicht einfach nur in einem sozusagen auf ein Organsystem beschränkt sind.
Jetzt habe ich gelesen, dass es nur für wenige Prozent, offenbar ist da ja einiges im Fluss dieser Krankheiten, wirksame Therapien zurzeit gibt. Was bedeutet denn das für die Betroffenen? Sie sitzen ja an der Schnittstelle, wenn Probleme auftauchen oder wenn eben vielleicht die Infrastruktur gar nicht so greift. Sind so die größten Probleme dabei?
Also einmal ist so, dass man bei diesen Erkrankungen sagen muss, es macht ja auch die Chronizität aus und hängt auch damit zusammen, dass etwa 80% der Erkrankungen eine genetische Ursache haben, dass das Thema Heilung eigentlich sowieso kein Begriff ist, den wir da unbedingt anwenden können. Mhm. Dann sind etwa, es wurden so 160 spezifische Medikamente für seltene Erkrankungen entwickelt worden. Ein Teil davon ist auch schon wieder gar nicht auf dem Markt. Also wenn man die Zahl 8000 dagegen stellt, dann kann man erkennen, dass das natürlich also eine gezielte Therapie für die meisten dieser seltenen Erkrankungen nicht möglich ist, sondern man dann Symptome behandelt. Mhm. Und die Probleme für die Patienten liegen darin, dass es natürlich nur wenige Experten in der Medizin gibt, die sich damit auskennen, so wie es natürlich auch dann nur wenige Forscher gibt, die das beforschen. Das heißt, wenn die Patienten Symptome entwickeln, die ihre Gesundheit beeinträchtigen, dann machen sie natürlich das Erste, was auch sinnvoll ist. Sie gehen zu ihrem niedergelassenen, zuständigen Allgemeinmediziner, Internist, Hausarzt, wer immer das ist. Und die kennen sich natürlich damit nicht aus. Sollen sie auch gar nicht, müssen sie natürlich nicht, weil es wird ja immer noch, wir reden immer noch von häufig ist häufig und selten ist selten. Hm. Würde uns allen nichts nützen, wenn alle sich jetzt nur noch mit seltenen Erkrankungen beschäftigen. Aber dann fängt so ein Circulus Vitiosus an, wie man so schön sagt, also ein Kreislauf, ein nicht endender, dass der niedergelassene Arzt oder die Ärztin andere hinzuzieht, Fachärzte, die kommen aber nicht richtig weiter bei dem Thema. Und der Patient geht wieder zum Arzt und dann geht er zum nächsten Arzt und dann werden die Akte wird immer dicker. Und es kommt aber irgendwie eigentlich nicht, es kommt nicht in Ergebnisse raus, was zielführend ist. Und das kann dann durchschnittlich bis zu 7 Jahren dauern, bis dann die eigentliche Diagnose gefunden wird, die in der Regel natürlich in spezialisierten Einrichtungen erfolgt, an Unikliniken, in Spezialambulanzen. Aber bis der Patient dort den Weg hingefunden hat oder die Patientin, das kann halt sehr lange dauern. Und uns fehlen dafür aktuell einfach die richtigen Strukturen, die so einen organisierten Patientenpfad ausmachen.
Wie könnte das denn aussehen? Das hört sich ja so an, als ob das eigentlich davon abhängt, ob jemand zufällig eine Idee hat, dass der Patient eine ganz besondere Diagnose braucht.
Ja, so ist es eigentlich auch oft. Also es kann dann der Zufall sein, dass jemand gerade eben irgendwie was Dr. House oder Vergleichmäßiges gesehen hat von den niedergelassenen Ärzten und den Hinweis bekommen hat. Oder der Bergdoktor, der macht ja natürlich auch ganz viel seltene Erkrankungen. Also wirklich so einen wirklichen Zufall oder was gelesen hat im Ärzteblatt. Aber sonst ist es so, dass in der Regel eigentlich auch die Patienten diejenigen sind, die den Weg finden, dorthin, wo ihnen geholfen werden kann, weil die natürlich nicht aufhören zu suchen. Mhm. Man muss sich das vorstellen. Man ist Eltern von einem betroffenen Kind, wo man weiß, in dieser Entwicklung hier passiert was. Das ist nicht normal. Man vergleicht natürlich auch immer mit anderen Kindern und Kinder entwickeln sich immer unterschiedlich, aber man hat so ein Bauchgefühl dafür, hier stimmt was nicht. Und dann möchte man es wissen. Es ist für das Kind nicht gut, wenn es immer wieder Ärzte sieht, immer wieder das Gefühl bekommt, mit mir stimmt was nicht. Meine Eltern sind nicht zufrieden mit mir. Und für die Eltern, die dieses Gefühl haben, sie verpassen was. Vielleicht ist da was, wo man eingreifen könnte. Vielleicht gibt es sogar eine Therapie. Und wir haben das momentan nicht, die Möglichkeit. Und unser Kind nimmt Schaden, weil wir es nicht wissen. Also die Patienten und Patientinnen bleiben in der Regel sehr dran und die schaffen es dann auch, dass die Anlaufstellen irgendwann zu finden, weil sie suchen, was natürlich mit dem Internet jetzt in der Zwischenzeit sehr viel leichter geworden ist.
Ja, das stimmt. Gibt es denn Ideen dafür, wie so eine Struktur aussehen könnte, um diese ersten Schritte zu verbessern?
Wir müssen die Kolleginnen und Kollegen im niedergelassenen Bereich einfach besser erreichen. Dabei müssen wir immer bedenken, dass die natürlich in ihren Praxen sehr ausreichend ausgelastet sind. Und wir müssen denen sozusagen Handreichungen mitgeben, wo sie wissen, ich habe einen Patienten, ich komme hier nicht weiter. Und dann müssen die sehr schnell wissen und sehr niederschwellig wissen, an wen kann ich mich wenden? Wo ist die Anlaufstelle, mit der ich ohne viel Zeit zu verwenden und ohne mich jetzt groß in Recherche begeben zu müssen, für meinen Patienten oder meine Patientin etwas tun kann. Die sind eigentlich natürlich auch bereit dazu zu unterstützen. Die sehen sich auch als den sogenannten Primärversorger und die erste Anlaufstelle. Aber in der Umsetzung nachher, also dass sie das wahrnehmen, ich habe ein Problem, ich muss das gar nicht kennen, meine Kenntnisse sind begrenzt und das ist in Ordnung. Und dann den nächsten Schritt zu gehen, zu sagen, wer ist dafür zuständig, das hat bisher noch nicht so richtig gut geklappt, das muss man sagen.
Aber der Ansprechpartner wäre das dann eines von diesen zahlreichen Zentren, die ich jetzt schon im Internet gefunden habe, die an verschiedenen Unikliniken zum Beispiel angesiedelt sind?
Ja, genau. Diese Zentren für seltene Erkrankungen haben sich seit 2009 in Deutschland etabliert und in der Zwischenzeit sind es, glaube ich, 36 Unikliniken, an denen diese Zentren ein Angebot haben. Einmal für Patienten, bei denen die Diagnose noch unklar ist und dann natürlich Patienten, die eine spezifische seltene Erkrankung haben und um ihre Versorgung sich bemühen. Dieses Ganze ist im Zuge des sogenannten Nationalen Aktionsbündnis für Menschen mit seltenen Erkrankungen ins Leben gerufen worden, da das Bundesministerium für Bildung und Forschung, das Bundesministerium für Gesundheit und die Achse als die drei Hauptsäulen sich alle Player herangeholt, die im Gesundheitswesen mit seltenen Erkrankungen etwas zu tun haben. Und wir haben einen Aktionsplan geschrieben, der 2013 veröffentlicht wurde. Und seitdem bemühen wir um dessen Veröffentlichung. Da geht es natürlich auch ganz klar darum, solche Art von Strukturen zu erstellen und dieses ein Angebot, ein nachhaltiges Angebot an Unikliniken zu haben für diese Patienten. Und gründen tut das Ganze auf Spezialambulanzen für einzelseltene Erkrankungen, die es seit jeher an diesen Unikliniken gibt. Ja, wir müssen dabei natürlich auch bedenken, auch in Deutschland werden wir nie alle seltenen Erkrankungen fachlich abdecken können. Seltene Erkrankungen können nur international sozusagen behandelt werden, versorgt werden. Aber wir haben natürlich Kompetenz in Deutschland. Und diese Zentren bemühen sich auch darum zu schauen, wenn wir nicht zuständig sind, wer ist dann dafür zuständig? Also untereinander auch dann sich abzusprechen, was auch eine wichtige Information für die Patienten ist, weil es nützt nicht, sich an jedem Zentrum zu bewerben. Die bekommen das mit, also die stimmen sich da ab. Ah, ja. Und leider sind die Wartezeiten an den Zentren in der Zwischenzeit sehr lange, weil sich natürlich auch Patientinnen und Patienten bewerben, die jetzt nicht unbedingt eine seltene Diagnose bekommen werden oder eine seltene Erkrankung haben, sondern andere Themen und vielleicht mit irgendetwas im System auch nicht zufrieden sind und meinen, sie müssten irgendwo anders nochmal anders betrachtet werden und versorgt werden. Und das führt natürlich dazu, dass die Wartezeiten sehr lang geworden sind.
Okay, also die sich im normalen System nicht ernst genommen fühlen und einfach vermuten, dass sie vielleicht doch was haben, was ihnen keiner gefunden hat. Und diese Anlaufstellen, die vernetzen sich untereinander und wie Sie eben gesagt haben, dann wahrscheinlich auch international um.
Ja.
Ja, jetzt hatten wir über die, das ist ja quasi der erste Schritt, die Diagnostik und die Therapie ist ja wahrscheinlich ebenso schwer oder ist ja offensichtlich sehr schwer, was zu erforschen und zu entwickeln. Wo sind denn da die größten Hürden, um da vielleicht irgendwann zu einer besseren Versorgung zu kommen?
Das ist natürlich das Prinzip, das gleiche Thema, was auch die Forschung an sich hat bei diesen seltenen Erkrankungen ist. Es gibt natürlich sehr wenige Patienten. Und es geht ja in der Medizin immer auch um das Thema Evidenz. Also wir brauchen Patientenzahlen, um Krankheiten verfolgen zu können, auch deren Entwicklung. Sogenannte Natural History, also wie entwickelt sich eine Erkrankung, nicht nur zu gucken, was ist die eigentliche Ursache, also welcher Gendefekt könnte sein oder welcher andere Defekt, sondern auch, was bedeutet es für die, wie dann über die Jahre hinweg sich die Krankheit entwickelt. Und dafür braucht man natürlich viele Patienten, die man anguckt, um dann sagen zu können, und dieses und jenes Symptom ist etwas, was wirklich mit dieser Erkrankung zusammenhängt. Und für die Pharmaindustrie ist es natürlich ein Problem, Medikamente oder Therapien für eine Handvoll von Patienten zu entwickeln, weil Entwicklung von Medikamenten ist immer aufwendig und ist immer teuer. Und wenn dann die Zielgruppe hinterher klein ist, dann bedeutet es natürlich auch, dass der Preis der Medikamente teilweise enorm hoch wird. Und dann muss man natürlich auch schauen, wie sich das in den jeweiligen Gesundheitssystemen international platzieren lässt. Also die Frage natürlich auch, habe ich im Endeffekt eigentlich auch Empfänger für das, was ich hier entwickle? Beziehungsweise sind dann Gesundheitssysteme weltweit auch bereit, die Kosten, die für diese Entwicklung verausgabt wurden, dann auch in irgendeiner Weise dann den Pharmafirmen gegenüber abzubilden?
Und sind sie bereit, die Gesundheitssysteme?
Wir sind in Deutschland sehr gut versorgt, muss man sagen. Also in Deutschland ist es bisher immer noch so und wir hoffen, das bleibt auch so. Jedes zugelassene Medikament, also was auf in Europa zugelassene Medikament, ist damit sofort auch auf dem deutschen Markt erhältlich. Was wir hier in Deutschland machen, ist, dass dann diese neuen Medikamente in eine sogenannte Nutzenbewertung gehen. Das heißt, es wird dann noch einmal geprüft, wenn es eine Vergleichstherapie für die Erkrankung schon gibt, inwiefern ist das neue Medikament dieser Vergleichstherapie überlegen oder auch nicht. Bei den seltenen Erkrankungen gibt es natürlich sehr oft keine Vergleichstherapien. Dann ist es aber im Endeffekt auch so, dass natürlich das Bundesministerium für Gesundheit beziehungsweise die Krankenkassen natürlich im Endeffekt mit den Pharmafirmen den Preis verhandeln müssen. Und dann kann es zum Beispiel auch sein, wie wir das jetzt bei den neuen Therapien haben, den Gentherapien zum Beispiel, dass wir natürlich noch keine Zahlen über die längeren Verläufe haben, weil es ja auch nicht viele Patienten sind, ist diese Gentherapie eigentlich das, was sie verspricht, hält sie das am Ende nachher ein? Ist der Patient geheilt oder die Patientin? Das heißt, die Pharmafirmen müssen dann eigentlich danach eine sogenannte anwendungsbegleitende Erhebung machen. Es muss dann im Nachhinein, wenn das verabreicht wurde, dem Patienten oder Patientin, muss über die nächsten Jahre geprüft werden, ist die Wirkung wirklich, tritt die ein, wie man sich vorher erhofft hat, weil man es einfach bei diesen Art von Zuführung von Medikamenten einfach, es ist anders, als wenn ich eine Tablette gebe.
Ja, also ja, das heißt
einfach,
auch
diese Gentherapien haben einfach, das ist neu. Und da müssen wir halt gucken. Also ist es im Endeffekt so, dass das dann auch gerechtfertigt ist, diese Preise, oder sind sie es vielleicht nicht?
Ja, das heißt halt mit so klassischen klinischen Studien, von denen man sonst so liest, kommt man in solchen Fällen auch gar nicht weiter, weil einfach.
Na, die machen natürlich, die müssen klinische Studien einreichen, aber das Problem ist natürlich immer, mit welcher Evidenzlage kommt dann dieses Medikament auf den Markt. Da gibt es natürlich Voraussetzungen, die müssen bei jedem Medikament erfüllt sein, egal, oder bei jeder Therapie, egal mit welchen Zahlen man hantiert hat. Ist ja klar, dann die Sicherheit, die Wirksamkeit und die Sicherheit für die Patienten. Aber gerade bei den neuen Therapien hat man da schon ein ziemliches Auge drauf, und bei den seltenen Erkrankungen ist es immer ein Problem, genügend Patientinnen und Patienten für die spezielle Fragestellung zu bekommen.
Ja, Sie hatten schon gesagt, dass es in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, ich weiß es nicht genau, in welchem Zeitraum, es doch deutlich Fortschritte gegeben hat in der Diagnostik und in der Therapie. Können Sie da mal sagen, worum es dabei bei diesen Verbesserungen hauptsächlich geht?
Also da wir bei den seltenen Erkrankungen eben von so vielen ausgehen, dass die eine genetische Ursache haben, ist der Blick natürlich da auf die genetische Diagnostik und dieses ganze Thema, das Genom zu entschlüsseln, was uns ja schon seit Jahrzehnten beschäftigt, aber wirklich in den letzten 20 Jahren, muss man sagen, einfach einen ziemlichen Schub aufgenommen haben durch neue Technologien, dadurch, dass man Gene sequenzieren kann. Also einfach auf die kleinsten Ebenen runter das Gen runter betrachten kann auch, da hat es natürlich einen riesen Schub gegeben. Und damit die Möglichkeiten, einmal neue Erkrankungen zu finden, aber dann eben auch mit den Ergebnissen, was es dann wiederum betrifft, wo habe ich eventuell einen Ansatz für eine Therapie umzugehen. Das sind natürlich Entwicklungen, die sind großartig. Und wir haben in Deutschland jetzt wirklich, kommen wir jetzt in diese, wie ich finde, wirklich besondere Situation, dass wir ab Frühjahr 2024 in der Gesetz, also der Regelversorgung der Krankenkassen, also für die GKV-Patienten und Patientinnen, ein Angebot in einem Modellvorhaben machen können, das vom BMG sozusagen geregelt wurde, dass bei bestimmten unter bestimmten Umständen eben bei diesen Patienten auch eine Ganzgenomsequenzierung erfolgen wird. Das heißt, bisher hat man sich ja in einzelnen Schritten immer so im Genom entlang bewegt und guckt, weiß man, gibt es bestimmte Gene, die bei bestimmten Erkrankungen häufiger auftreten, dann guckt man die an, oder hat dann den Bereich angeguckt, wo man genau weiß, dass diese Defekte in diesem Bereich damit auch wirklich mit Krankheiten verbunden sind, das war dann schon größer. Aber jetzt ist sozusagen die Möglichkeit, dass man sich das ganze menschliche Genom anguckt. Da gibt's auch, der größte Teil davon ist noch relativ unerforscht, aber man kann sich das schon betrachten. Und je mehr Daten wir dann national und international zu Bereichen, wo man momentan vielleicht noch nicht so viel weiß, sammelt und dann vielleicht international und national feststellt, haben wir identische Befunde gemacht und wir haben bestimmte Symptome von Krankheiten, die wir bisher aber noch nicht richtig in unter eine Krankheit fassen konnten, aber das passt. Umso mehr kann natürlich dann auch herausgefunden werden. Und das ist, glaube ich, sogar bisher einmalig, dass sowas in der Regelversorgung von Krankenkassen angeboten wird, dass das Patienten und Patientinnen momentan beschränkt auf Krebs und auf seltene Erkrankungen und unter bestimmten Voraussetzungen eben zukommen kann. Aber das ist wirklich ein großer Schritt für uns.
Das heißt, wir sind eigentlich in Deutschland in einer ganz, ganz guten, oder also wir nicht, aber die Betroffenen sind eigentlich in einer ganz, ganz gut versorgt hierzulande. Wie muss man das dann weltweit sehen? Wie profitiert?
Also wir haben immer noch sehr gutes Gesundheitssystem hier in Deutschland. Und Es ist aber ein sehr komplexes Gesundheitssystem und für den Normalsterblichen auch nicht einfach verständlich. Und es gibt für die unterschiedlichen Bedarfe, die Patienten mit chronischen Erkrankungen haben, das gilt jetzt nicht nur für die mit chronischen seltenen, sondern überhaupt, für unterschiedlichste Bedarfe und Zeiten, wo man leben steht, einfach die unterschiedlichen Institutionen, die Ansprechpartner sind. Und es macht es einfach sehr schwierig für die einzelnen Betroffenen, das eigentlich zu bekommen, was ihnen in diesem Gesundheitssystem zusteht. Weil sie es einfach gar nicht durchschauen, an wen sie sich für was wenden müssen. Und dann ist es so, dass man dann trotzdem auch noch für seine Versorgung, sei es der Grad der Behinderung oder bestimmte Pflegestufe oder bestimmte Hilfsmittel, die man braucht, relativ hart kämpfen muss. Das wird, also einfach wird einem das nicht gemacht. Und wenn man sich überlegt, dass es da um Familien geht, die vielleicht betroffene Kinder haben, vielleicht auch mehr als eins, oder auch erwachsene Betroffene mit einer schweren chronischen Erkrankung oder einer schweren seltenen Erkrankung, dann immer wieder regelmäßig darum kämpfen zu müssen, dass ich dies oder jenes oder sonstiges bekomme. Das ist das, was unsere Betroffenen eigentlich immer beklagen, dass das im Alltag ihr Leben so erschwert.
Okay.
Und wir haben in Europa, wir sind sehr gut vernetzt über alle europäischen Länder hinweg, auch zu dem Thema seltene Erkrankungen. Und wir müssen uns ganz klar sein, dass es vielen Ländern in Europa gar nicht möglich ist, so eine Versorgung, wie wir sie haben, anzubieten. Was natürlich auch sich auswirkt auf die pharmazeutische Industrie. Also es gibt viele Länder natürlich in Europa, die diese Medikamente, die wir hier auf den Markt bekommen und auch aus unserem Gesundheitssystem heraus bezahlen können, das ist dort überhaupt nicht möglich. Also wir versuchen das, ein Anliegen von uns ist natürlich auch immer auf europäischer Ebene mit unseren ganzen Partnern dort, dass das auch gerechter werden muss.
Ja.
Ja. Also auch in Richtung Pharma. Wir müssen uns dann überlegen, wie können wir das schaffen? Wie können wir eigentlich gerechter sein in dem, was einem zukommt? Das macht es natürlich auch sehr attraktiv, dann in Deutschland Patient zu sein, als teilweise irgendwo anders.
Ja. Und wie kämpfen Sie für mehr Gerechtigkeit in diesen Gebieten?
Wir haben eine europäische Dachorganisation, das ist Eurodis in Paris, die sehr politisch, also klassischer Lobbyismus, wie man den auch von anderen Organisationen kennt, auf der EU-Ebene sehr erfolgreich tätig ist. Mhm. Viele Aktivitäten, auch dieses ganze Thema mit Nationalplan schreiben und alles, das sind alles Aktivitäten, die auf sozusagen von Eurodis angestoßen wurden und dann von der Politik der Europäischen aufgenommen wurde, also den Mitgliedstaaten in Europa die Empfehlung zu geben, dass man sich dem Thema seltene Erkrankungen annimmt, dass man sich eben um Nationalplan erstellt und dass man sich um diese Versorgung richtig kümmert. Das sind alles Dinge, die wurden im Prinzip von unserer Dachorganisation, unserer europäischen, auf den Weg gebracht. Mhm. Und so auch andere Dinge wie, wir haben europäische Netzwerke, also europäischer Ebene, solche virtuellen Netzwerke, wo sich Experten zu den bestimmten einzelnen Oberthemen, die die seltene Erkrankung betreffen, also geordnet nach Organsystem austauschen, wenn sie sagen, wir kommen hier auf nationaler Ebene mit dem Patienten nicht weiter. Was sagt ihr hier auf europäischer Ebene? Und natürlich die Anbindung international. Rare Diseases International gibt es natürlich auch. Also das geht bei diesen Erkrankungen auch gar nicht anders. Aber es ist ja auch in der EU so, jedes Mitgliedstaat hat ja nun auch sein eigenes Gesundheitssystem, was ja auch seinen Sinn macht. Insofern lassen sich natürlich Dinge auch von EU-Ebene ja nicht einfach per Befehl an die Mitgliedstaaten delegieren, sondern es ist ja so, dass es dann sehr oft Empfehlungen sind. Und dann muss natürlich auch jedes Mitgliedstaat gucken, wie sie mit diesen Empfehlungen, mit den Empfehlungen umgegangen wird.
Mhm. Also ist das Gerechtigkeitsthema eines der wichtigsten. Gibt es noch andere Themen, die dringend politisch angegangen werden müssen, um für eine bessere Versorgung, um eine bessere Versorgung zu fördern?
Na, wir müssen einfach gucken, dass wir das, was wir jetzt schon haben, erhalten. Weil wir alle wissen, dass das Thema Gesundheit, es wird ja nicht preiswerter. Das sind natürlich auch, liegt auch daran, dass wir weltweit innovativ sind. Das ist auch gut so. Ja, es gibt, die Medizin entwickelt sich immer weiter. Das Wissen in der Medizin wird immer mehr. Und es werden immer neue Innovationen kommen auf den Markt, aber die müssen natürlich auch alle bezahlt werden. Und da müssen wir uns überlegen, wie wir das in den einzelnen Gesundheitssystemen dann abbilden können. Und da hängt es natürlich auch immer ganz klar natürlich von der Wirtschaftskraft der einzelnen Länder auch ab. Und welchen Schwerpunkt so ein Thema Gesundheit eigentlich in einer Gesellschaft hat. Ja. Und wir müssen natürlich auch gucken, wie wir im Prinzip für die Anliegen unserer Mitglieder auch in unserer, hier in Deutschland, in unserer Gesellschaft werben können und schauen können, wie wir auch da Gerechtigkeit erlangen können, weil die natürlich in unserer, weil die natürlich gerne durch gewisse Raster einfach auch durchfallen mit ihren Bedarfen. Weil natürlich, wenn man fokussiert dann die Versorgung dieser Patienten natürlich jetzt, was von Ärzteseite aus, die sind komplexer, da dauert alles länger, also die Diagnose zu stellen, bis man da kommt und die Wege eingeleitet hat, die Betreuung, wenn es keine Therapie gibt, die ursächlich heilbar ist, muss man ja anders therapieren, das heißt, das nimmt mehr Zeit in Anspruch und das ist etwas, was in unserem Gesundheitssystem hier natürlich finanziell nicht abgebildet ist und dann sagen viele Kliniken, ist ja alles gut und schön, also die, die in den Kliniken das Sagen haben, was das Geld auch betrifft, aber irgendwie von irgendwas müssen wir in der Klinik ja auch leben und wenn die seltenen Erkrankungen es mehr kosten und wir das nicht auf einer anderen Stelle wieder reinholen können, dann können wir uns vielleicht dem Thema nicht mehr so intensiv widmen.
Ja, okay, verstehe. Also die Zusammenhänge sind doch komplexer und die seltenen Erkrankungen stehen nicht im luftleeren Raum. Nochmal kurz zurück zur Forschung dabei. Ich hatte kürzlich gelesen, dass künstliche Intelligenz auch sehr helfen kann, wahrscheinlich bei der Diagnostik, nehme ich mal an. Haben Sie da auch einen Eindruck, dass da vielleicht noch eine kleine Revolution schlummert, die da vielleicht noch Dinge ein bisschen schneller voranbringen könnte?
Also wir wissen ja jetzt schon, dass künstliche Intelligenz insbesondere bei der bildgebenden Diagnostik, also sei es jetzt bei Hautthemen, Hautkrebs oder anderen auch radiologischen, weiß ich, Lungenkrebs, so dass da künstliche Intelligenz einfach sehr, sehr unterstützend wirken kann. Ich denke, bei dem Thema Genetik wird es so sein, dass künstliche Intelligenz die Auswertung dann der, also wenn man dann diese Sequenzierung gemacht hat und diese ganzen vielen Daten aus einem Genom hat, dass künstliche Intelligenz da in Zukunft bei der Auswertung auch helfen können wird und es wahrscheinlich jetzt schon macht. Denn wir müssen auch ehrlich sein, es gibt auch einen Fachkräftemangel auf Ebene der Bioinformatiker, die wir dringend brauchen, um diese Ergebnisse auszuwerten und einordnen zu können und damit Mediziner wiederum einordnen zu können, was es überhaupt bedeutet. Das denke ich schon. Dann wünschen wir uns natürlich Diagnoseunterstützungstools in der Niederlassung für die Ärzte dort. Also die Vorstellung ist so, dass bei einer bestimmten Symptomkonstellation, die ein niedergelassener Arzt in seine Praxissoftware eingibt, dann vielleicht so ein Hinweis kommt nach dem Motto, das könnte übrigens auch eine seltene Erkrankung sein oder eine komplexe oder wie auch immer so eine, und dann sollte man vielleicht dies oder jenes machen. Also da haben wir schon eine Vorstellung davon, dass es da einiges geben kann. Wir sind ja jetzt schon froh, dass wir mit Telemedizin sozusagen auch die Verbindung zwischen Arzt und Patienten neu aufstellen kann. Und dann gibt es ja auch solche Diagnosetools wie zum Beispiel für Patienten und Patientinnen diese sogenannte EDA-App. Also eine App, die ich mir auf mein Handy laden kann und kann da meine Symptome eingeben. Und dann ist das so ein Chatbot. Also da wird dann, ich weiß nicht, 60, 70 Fragen, glaube ich, stellen die dann, um das immer mehr einzuengen im Austausch. Ja. Und dann wird am Ende ein Vorschlag zumindest gemacht. Jetzt keine Diagnose gestellt, sondern ein Vorschlag gemacht, wie der Patient oder die Patientin, was die nächsten Schritte sein könnten. Und die ist weltweit, wird die auch angewandt. Die ist eigentlich mal für Ärzte programmiert worden oder bei den Patienten mehr Erfolg offensichtlich. Also es gibt Möglichkeiten und da wird sich auch noch ganz viel entwickeln. Wir sollten dann nur in diesem Land auch für diese Digitalisierungsmöglichkeiten aufgestellt sein.
Ja, aber da sind Sie doch grundsätzlich optimistisch.
In jedem Fall. Ja.
Sehr gut, dann vielleicht zum Abschluss ist mir noch aufgefallen, dass jetzt gerade in der Zeit, wo unser Heft erscheint, auch der Tag der seltenen Erkrankungen ist, nämlich Ende Februar. Was hat es denn damit auf sich und wie sind Sie denn da mit Ihrer Organisation involviert?
Also der Tag der seltenen Erkrankung ist von den Betroffenen ins Leben gerufen worden. Man hat heute teilweise den Eindruck, dass es ein Tag der pharmazeutischen Industrie ist. Aber da muss man einfach sagen, nein, das haben die Betroffenen ins Leben gerufen. Und natürlich bietet sich der 29. Februar, der ja so selten ist, für diesen Tag gut an. Und da wird weltweit auf das Thema seltene Erkrankungen in unterschiedlichsten Formaten hingewiesen. Also wirklich, wir sind da natürlich auch in Deutschland eingebunden. Wir haben auch, also wir haben viele Zentren, die sich in der Zwischenzeit beteiligen und Aktivitäten an dem Tag machen, Veranstaltungen. Es geht auch darum, was wir ganz toll finden, in den Farben von unserer europäischen Dachorganisation JURDIS, das sind 5 oder 6 verschiedene Farben, werden Gebäude angestrahlt. International sind es meistens sehr prägnante Gebäude, wird da sehr viel erreicht. Wir haben da sind da noch nicht so erfolgreich gewesen, aber wir sind um jedes Gebäude dankbar, dass sozusagen, wo sich andere dafür einsetzen, dass man es an dem Tag einfach anstrahlt in den Farben, um auf diesen Tag aufmerksam zu machen. Da geht auch ganz viel durch die Presse, ist natürlich ganz viel, dass geguckt wird, was haben die Betroffenen selber dazu zu sagen.
Ja.
Wir als Dachorganisation versuchen natürlich an diesen Tagen auch unsere politischen Forderungen in die Welt zu spielen. Und es geht, es ist jetzt nicht ein Feiern von dem Thema, aber schon so ein Awareness schaffen, wie man sagt. Also weltweit Aufmerksamkeit machen und auch dabei signalisieren, dass ein Leben mit einer seltenen Erkrankung einen Wert hat und dass die Menschen, die betroffen sind, muss ich auch mal wieder sagen, aus unserem Netzwerk heraus, unglaublich viel daraus machen und mich dann oft sehr erden in meinen eigenen Belangen, die ich so habe, wo ich denke, es ist bei uns, die wir von sowas nicht betroffen sind, eigentlich alles gut, wenn man guckt, was diese Menschen alles noch leisten, obwohl sie erkrankt sind oder obwohl ihre Kinder erkrankt sind.
Ja, und am Ende profitieren auch andere dann auch noch davon, wenn sie sich so engagieren. Ja, das ist eigentlich ein ganz guter Schluss, würde ich denken, es sei denn, Sie haben noch was, Ihnen brennt noch was auf dem Herzen, was Sie noch loswerden wollen zu diesem Thema.
Ja, ich würde an der Stelle gerne sagen, weil das oft von außen nicht so gesehen wird. Wir sind ein gemeinnütziger Verein. Wir haben keine institutionelle Förderung. Wir leben von Projektförderung und von Spenden, wie natürlich auch unsere ganzen Mitglieder. Und wir freuen uns sehr, wenn uns Menschen kontaktieren. Wir versuchen mit, haben eine eigene Beratung. Wir versuchen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Und wir sind einfach gerne Ansprechpartner für alle, die beim Thema seltene Erkrankungen irgendwie mal Unterstützung benötigen.
Ja. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für die interessanten Informationen und bleibt mir noch, mich zu verabschieden, auch bei unseren Hörerinnen und Hörern. Zum Schluss noch einmal der Hinweis auf unsere aktuelle Ausgabe der MIT Technology Review zu den Hard Problems, zu den gesellschaftlich besonders wichtigen Problemen dieser Zeit. Und wie immer berichten wir auch von Lösungen dazu. Ich verabschiede mich und wünsche allen noch eine gute Zeit und gerne auf ein Wiederhören.